herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 27. März 2026. Gebäudepolitik in der Sackgasse, eine kritische Stellungnahme zum Wohnungsbautag. Türkei, selbst Spionage wird unabhängigen Journalisten vorgeworfen. Antifa-Prozess in Düsseldorf, ein Neonazi aus Erfurt im Zeugenstand sowie ZeugInnen aus Polen. Kritische Neuigkeiten aus dem Freiburger Gemeinderat und die queer-feministischen Nachrichten. Das erwartet euch in der kommenden Stunde. Gebäudepolitik in der Sackgasse. Bundesregierung muss die Weichen für Bezahlbarkeit, Klima- und Ressourcenschutz neu stellen. So der Titel einer gemeinsamen Presseerklärung des Deutschen Naturschutzrings, DNR, den Architects for Future, der Deutschen Umwelthilfe, des NABU und der Initiative Klimaschutz im Bundestag anlässlich des Wohnungsbautags 2026, der diese Woche stattfand. Über diese Stellungnahme haben wir mit Philipp George vom Verein Klimaschutz im Bundestag gesprochen.
Schwarz-Rot kündigte an, jährlich 400.000 Wohnungen neu bauen zu wollen. Im vergangenen Jahr waren es unter 240.000 Wohnungen. Heißt, es wird zu wenig gebaut, oder?
Mir ist zunächst mal wichtig, dass wir fokussieren auf die Gebiete, die tatsächlich einen angespannten Wohnungsmarkt haben, weil von der Wohnungsbauaktivität läuft im Moment 40% in übersättigten Gebieten. Und diese mangelnde räumliche Steuerung führt dazu, dass wir einen sehr hohen Ressourcenverbrauch haben und gleichzeitig geringe dämpfende Effekte auf den tatsächlichen Wohnungsmarkt.
Heißt, dieses Bauen, Bauen, Bauen, das ist die Lösung, wie man es ja oft hört und wie es auch medial oftmals relativ unhinterfragt reproduziert wird, das ist nicht eure Lösung.
Dieses Mantra ist tatsächlich sehr dominant und auch bei der letzten Gesetzgebung zum Bauturbo hat man das gespürt. Wir Umweltverbände haben uns stark dafür eingesetzt, dass die räumliche Steuerung beachtet wird, also dass zum Beispiel dieses Instrument nur in angespannten Wohnungsmärkten angewandt werden darf und nur im Innenbereich. Aber damit konnten wir uns nicht durchsetzen und das führt jetzt dazu, weil wir haben die ersten Rückmeldungen aus den Kreisen, dass ganz viele Gemeinden im Außenbereich Einfamilienhäuser genehmigen und das ist genau die Befürchtung, die wir in den letzten 12 Monaten hatten, die tritt jetzt ein und bedeutet viel Flächenverbrauch und gleichzeitig überhaupt gar keinen Effekt auf die Wohnungsnot.
Und so wie ich das verstehe, auch kritisiert ihr die Tatsache, dass, hast du ja vorhin gesagt, dass an falschen Orten auch neu gebaut wird. Das heißt, wo eigentlich überhaupt kein angespannter Wohnungsmarkt vorhanden ist. Jetzt gibt es ja durchaus trotzdem Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkt, gerade wenn wir auch auf Freiburg gucken, aber auch auf andere größere Städte, ist Bauen, Bauen, Bauen dort die Lösung?
Ja, also ich differenziere da natürlich auch und ich bin auch nicht kategorisch gegen Neubau, weil wie du sagst, haben wir auch Regionen, die wachsen, so wie zum Beispiel Freiburg. Da werden wir bis 2050 einen Bevölkerungszuwachs von 10% haben. Aber meine These ist, wir können diese Wohnungsbedarfe klug im Innenraum auch decken. Nur dafür müssten dann auch die Sachen, die zum Beispiel vorne im Baugesetzbuch drinstehen, wie zum Beispiel das Prinzip Innenentwicklung vor Außenentwicklung, müsste dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und da sehe ich auch den Bundesgesetzgeber in der Pflicht, Instrumente zu schaffen, damit Kommunen in der Lage sind, die Potenziale, die im Innenbereich sind, auch besser zu nutzen. Weil ich möchte jetzt nicht kategorisch sagen, alle Kommunen verweigern sich dem und haben eben keine Lust, das zu machen. Es ist verdammt schwierig und dafür braucht man die richtigen Instrumente.
Umbau, Umnutzung und Nachverdichtung bestehender Gebäude würden schneller, günstiger und klimaverträglicher bezahlbaren Wohnraum schaffen als der Neubau, erklärt ihr. Verhindert da nicht meistens auch die Eigentümerstruktur die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum?
In der Tat ist es so, dass Kommunen oft Innenentwicklungskonzepte haben und diese dann in der Umsetzung sich schwierig gestalten durch Eigentümerkonflikte. Und hier könnte aber der Bundesgesetzgeber helfen. Also ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Wir sind ja mitten in einer Mobilitätswende und das bedeutet, dass ganz viele Infrastrukturen des individualisierten oder motorisierten Individualverkehrs in den nächsten Jahren auch nicht mehr gebraucht werden. Und das kannst du in Freiburg sehen, wenn du rumläufst an den leerstehenden Autohäusern. In der Fachliteratur nennt man das auch Obsoleszenzen und die stehen teilweise jahrelang leer und die Kommune kann nicht eingreifen, weil es gibt zwar das Zweckentfremdungsgesetz, was der Kommune ermöglicht, bei leerstehendem Wohnraum einzugreifen. Da kann also ab 6 Monaten die Kommune ja, also Bußgelder verhängen und eben, wenn dann nichts passiert, eben auch bis hin zu einer temporären Enteignung übergehen. Das ist also ein scharfes Schwert. Bei Gewerbeimmobilien, worunter ganz, ganz viele Infrastrukturen des Pkw-Verkehrs drunter fallen. Bei denen kann man aber nichts machen. Das bedeutet, eine wesentliche Verbesserung wäre es, wenn man diesen Zweckentfremdungstatbestand auch auf Gewerbeimmobilien ausdehnen würde.
Und das wäre dann Teil des Umbaugesetzesbuchs, was ihr vorschlägt?
Das wäre zum Beispiel eine sehr wichtige Maßnahme, weil es einfach auch nicht begrenzt ist auf dieses konkrete Beispiel, sondern es ist so, wir haben ja auch eine abfallende Religiosität, wir haben Digitalisierung, wir haben die ganzen Änderungen, die es im Bereich Handel gibt. Das bedeutet, es gibt ganz, ganz viele Gebäudetypologien, die in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr so genutzt werden, wie wir es in den letzten Jahrhunderten gemacht haben. Und das bedeutet, es wird ganz, ganz viel strukturellen Leerstand geben, der in den ersten Monaten gar nicht als struktureller Leerstand vielleicht erkennbar ist. Aber hier kommt eben die langfristige Planung ins Spiel. Also das muss dann aus meiner Sicht schon so sein, dass die Kommunen sich auch hinsetzen und screenen und gucken, welche Immobilien sind bei uns denn gefährdet von Leerstand. Und das ist eben der zentrale Punkt. Das sind keine primär Wohnimmobilien, die aus ihrer Nutzung fallen, sondern das sind verschiedene Gewerbeimmobilien. Und bei dieser Art des Stadtumbaus ist es auch so, dass natürlich nicht alles in Wohnungsbau umgesetzt werden kann. Aber im Sinne von der Stadt der kurzen Wege müssen wir uns doch fragen, kann man nicht vielleicht auch bei einem Autohaus weiterhin unten die Fläche als Gewerbefläche nutzen, aber oben den Luftraum mit Wohnungen bebauen?
Heißt, sowas würdest du dir auch vorstellen, zum Beispiel mit dem Autohaus an der Ecke Basler Straße, Escholstraße, was schon seit vielen Jahren leer steht, da könntest du dir auch solche Ideen vorstellen?
Ich glaube, es geht vielen Menschen so, die daran vorbeifahren, dass sie sich denken, Fläche ist wirklich eine sehr knappe Ressource, gerade in Freiburg. Es gibt viele konkurrierende Interessen, was man damit machen könnte. Aber im Endeffekt ist diese Bausubstanz seit Jahren leer. Und das ist auf jeden Fall eine total unbefriedigende Situation. Und ich denke, da können wir als Gesellschaft noch viel, viel dazu lernen. Und wir können eben uns auch selber da neue Kompetenzen und Freiheiten geben, um damit besser umzugehen. Weil dieser absolute Eigentümerschutz, den wir im Moment haben, der sorgt dafür, dass ganz, ganz viele andere Schutzgüter, die wir in unserer Gesellschaft haben, überhaupt nicht berücksichtigt werden.
Und die Umnutzungskonzepte, da haben ArchitektInnen schon Dinge in den Schubladen.
Also es gibt natürlich Ausgangssituationen, da muss man ehrlicherweise sagen, da kann man jetzt nicht mehr viel umbauen. Ich sag mal so bei einem eingeschossigen Autohändler, wenn man die Fläche richtig gut nutzen möchte, dann kommt man nicht um einen Ersatzneubau rum. Aber in ganz, ganz vielen Fällen haben wir Bausubstanz, die extrem gut ist, auf der man auch arbeiten kann und Entwicklungskonzepte erstellen kann. Um nochmal auf Freiburg zurückzukommen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat ja in der August-Ganter-Straße 3 Mehrfamilienhäuser aus den 50ern, die sie abreißen möchte. Und da sind wir auch mit einem Bündnis dran, bestehend aus DGB, Architects, Students, Fridays for Future, wo wir sagen, hier müsste man erstmal ein Alternativkonzept entwickeln und sich fragen, wie könnte man diese gute Bausubstanz weiterentwickeln, ins 21. Jahrhundert bringen. Und weil es da natürlich um ganz, ganz viele Ressourcen und ganz viele CO2-Emissionen geht.
Wir haben darüber berichtet, der Altbausanierer Willi Sutter hat dort ein Aufstockkonzept auch erstellt gehabt, auch wo auch die Garagen dann teilweise aufgestockt werden sollten. Die Stadtverwaltung hatte erst einmal mit dem Einfügungsgebot, glaube ich, geantwortet, dass das deshalb schwierig sei. Und bisher ist offenbar die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auch noch nicht so wirklich gesprächsbereit. Wir werden da gucken, auf jeden Fall, wie sich das entwickelt. Ja, vielleicht nochmal zum Neubau. Ihr kritisiert, dass durch den Neubau überwiegend Wohnungen im hochpreisigen Segment entstehen würden. Wenn es keine Preisvorgaben gibt, ist das sicher richtig. Jeder Investor versucht, möglichst viel rauszuholen. Wenn es sich nicht um sozialen Wohnungsbau handelt, dann ist es eigentlich völlig klar, dass es dann die Höchstmietpreise aufgerufen werden. Ist aber jetzt Freiburg mit der 50%-Quote für den sozialen Wohnungsbau, wo im Neubau damit zumindest höchstens die Hälfte, vielleicht auch nicht im ganz billigen Bereich, aber nicht im Hochpreissegment entsteht, ein Gegenbeispiel?
Ja, für mich ist die zentrale Frage, wer baut eigentlich? Und ich denke, die kommunalen Wohnungsunternehmen in Deutschland sind sehr gut aufgestellt. Also wenn man sich Statistiken anschaut über zum Beispiel den energetischen Zustand, über die durchschnittlichen Mieten oder auch über die Barrierefreiheit, dann sieht man, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen deutlich besser abschneiden als die renditeorientierten. Deswegen ist es vernünftig, jetzt Geld in die Hand zu nehmen und die kommunalen Wohnungsunternehmen zu stärken. Und gleichzeitig, und damit komme ich zurück auf die Frage, haben wir eigentlich in unserem Blumenstrauß der Maßnahmen die richtigen drin, um die Innenentwicklung und den bezahlbaren Wohnraum zu stärken? Und da denke ich, da fehlen noch einige. Und das ist zum Beispiel auch so, dass das Vorkaufsrecht der Kommunen stark eingeschränkt wurde. Durch eine Entscheidung von dem Bundesverwaltungsgericht von ungefähr vor 3-4 Jahren. Und jetzt wird in der aktuellen Baugesetzbuchnovelle, die im Kabinett schon diskutiert wurde, auch das Vorkaufsrecht wieder reformiert, aber überhaupt nicht zielgerichtet. Also es wird sich jetzt nur auf Schrottimmobilien beschränken. Und das ist eben etwas, was den Kommunen wieder Probleme bereitet, weil wenn du dein Vorkaufsrecht auf so einen kleinen Gebäudebereich beschränkst, kann es eben erstmal in der Breite keine Wirkung entfalten. Und zweitens gibt es extrem hohe Begründungshürden, weil was die Kommune am meisten fürchtet, sind Rechtsstreitigkeiten. Und wenn du dann Instrumente konzipierst, die eben einen sehr hohen juristischen Anforderungen dann auch genügen müssen, dann wird dieses Instrument faktisch wenig genutzt, weil eben dann wirklich nur die ganz extremsten Beispiele herangezogen werden. Und aber wenn wir jetzt drüber reden, dass wir in der Breite bezahlbaren Wohnraum schaffen möchten, dann müssen wir auf der einen Seite über kommunale Bodenfonds die Kommunen finanziell ausrüsten und auf der anderen Seite auch mit Vorkaufsrechten ihnen die notwendigen Kompetenzen zusprechen, auch Boden zu vernünftigen Preisen zu erwerben.
In Freiburg sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen ja immer noch. Da ist die Finanznot nicht ganz so hoch. In vielen anderen Kommunen sieht es finanziell aber im Moment nicht so besonders gut aus. Ist da der Vorschlag jetzt, dass die Kommunen in vielen Fällen das Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen sollen, angesichts der derzeitigen Verhältnisse nicht ein bisschen utopisch?
Aus den aktuellen kommunalen Haushalten natürlich nicht. Also es geht stark um die Frage, inwiefern kann der Bund mit Finanzspritzen die Kommunen stärken? Und ich denke, da hat er einen starken Auftrag. Es ist nämlich so, dass es für die Menschen einen großen Unterschied macht und auch für die Gesellschaft als Ganzes, ob dieser bezahlbare Wohnraum von einer Genossenschaft beziehungsweise von einem gemeinwohlorientierten Träger gebaut wird. Weil auch wenn wir auf die Struktur der Sozialwohnung draufschauen, die ja nur 20, 30 Jahre belegungsgebunden ist, ist es so, dass wenn du das Geld am Anfang in der Förderung in einen gemeinwohlorientierten Träger reingesteckt hast, dann hast du tatsächlich dauerhaft bezahlbaren Wohnraum geschaffen, weil der nicht nach 20 oder 30 Jahren dann die komplette Freiheit, die er bekommt, nutzt und extrem die Miete steigert, sondern das ist moderat. Hingegen bei renditeorientierten Investoren, die zucken nicht mit der Wimper und sobald dann eine Wohnung aus dieser Mietpreisbindung rausfällt, schießen die Mieten nach oben. Das bedeutet, es ist sehr, sehr sinnvoll, Geld in diesen Bereich reinzustecken, weil erstens mal ganz, ganz wichtige Pfeiler der Daseinsvorsorge davon betroffen sind und weil auch mit den Förderungen, die sonst noch praktisch drumherum gestrickt sind, ein größerer Hebel erreicht wird, weil das Ziel, was man da mit der Förderung erreichen möchte, langfristiger auch sichergestellt ist.
Ihr kritisiert auch die schleppende Aktivierung und Modernisierung des Bestands sowie die unzureichende Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen. Ist es nicht, wenn wir aufs Soziale schauen, so, dass MieterInnen große Angst vor der energetischen Sanierung ihrer Wohnung haben, weil die Kosten umgelegt werden und die Mieten dann stark steigen?
Da gibt es natürlich die Modernisierungsumlage, die nach einer tiefgreifenden Modernisierung auch genutzt wird von den Vermietern. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass man nicht per se gegen Sanierung sich positionieren sollte, weil natürlich, wenn du es zum Beispiel nach dem Drittelmodell machst, was vom BUND vorgeschlagen wurde, hast du eben so ein Drittel der Kosten für die Sanierung wird von den MieterInnen getragen, ein Drittel der Kosten von den VermieterInnen und ein Drittel wird staatlich finanziert. Und in so einer Konstellation ist es so, dass das Drittel, was die MieterInnen über eine erhöhte Kaltmiete zahlen, dann sich eigentlich gegenfinanziert durch niedrigere Energiekosten. Das bedeutet, es ist durchaus möglich, Konstrukte zu finden, dass es für alle Beteiligten ein fairer Prozess ist. Und es gibt da auch ein Forschungsprojekt, was ich interessant finde, was eigentlich eine Online-Plattform schafft, wo sich MieterInnen und VermieterInnen über anstehende Sanierung austauschen können, weil es natürlich um die Frage geht, welchen Standard wollen wir eigentlich nach der Sanierung erreichen? Und da kann in so einem Online-Tool klargemacht werden, wenn wir den und den Wunsch haben als Mieterschaft, wird es auch den und den Preis haben, weil es ist ja auch so, dass eine Modernisierung nicht nur den irgendwie eine Instandhaltung ist, sondern auch dazu beitragen kann, dass zum Beispiel über einen Aufzug der Wohnkomfort und die Barrierefreiheit und die Inklusion sich verbessern. Und wenn das dann der Mieterschaft ein paar Cent wert ist, dann kann man das auch gegenfinanzieren.
Und die Energiekosten zum Beispiel von Öl- und Gasheizung, das zeigt ja auch die aktuelle weltpolitische Lage noch einmal. Die werden wahrscheinlich immer weiter steigen und auch zu einem noch größeren Problem für die MieterInnen werden. Ihr habt jetzt auch in der Stellungnahme angesprochen, nochmal den Bauturbo. Deinen ganzen Ausführungen entnehme ich jetzt, dass diese Verfahrensbeschleunigung durch den Bauturbo, dass ihr da jetzt nicht unbedingt Luftsprünge macht.
Ja, der Bauturbo ist auf jeden Fall eine Thematik, mit der wir uns weiterhin auseinandersetzen. Also mit der Bundesarchitektenkammer und den Architects for Future haben wir eine Initiative gestartet, die heißt Bauturbo Kommunal. Und da haben wir einen Grundsatzbeschluss hinterlegt, in dem wir den Kommunen zeigen, es gibt ganz, ganz viele Dimensionen, über die ihr nachdenken solltet, bevor ihr eine Zustimmung gebt zu einem Bauantrag nach dem neuen Bauturbo. wie zum Beispiel Aspekte der Klimaanpassung, Aspekte der Nachverdichtung, Aspekte auch der Bauverpflichtung, weil wir wollen nicht, dass es ein Spekulationsturbo wird, und das kann man nur unterbinden, indem man den Bauherren oder die Bauherren dazu verpflichtet, in einer gewissen Zeit dieses Projekt zu realisieren, weil die Gefahr ist, wenn du das nicht machst, dass du natürlich über diese Baurechte auch dein Grundstück im Wert erhöhst und dann wieder spekulativ weiter veräußerst, und das ist ja mit auch das Dysfunktionalste an unserem Wohnungsmarkt, dass die Transaktionen der Immobilien und der Grundstücke ein extrem lohnendes Geschäft ist, und damit haben wir eben diese Preisspirale, und das ist ein Kostenblock, der am Ende des Tages von dem Mieter bzw. der Mieterin refinanziert werden muss. Deswegen ist uns in Bezug auf den Bauturbo ganz wichtig, dass diese ganzen Aspekte beachtet werden und dass die Gemeinderäte, die nämlich jetzt auch mit dieser Entscheidung konfrontiert sind, genehmige ich oder genehmige ich nicht, beziehungsweise juristisch genau genommen ist es, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu, muss genau abgewogen werden. Aber es muss auch klar sein, der Gemeinderat hat zum Beispiel über den Abschluss von städtebaulichen Verträgen ganz, ganz viel Einfluss auf, wie sich diese Bauprojekte gestalten. Und da möchten wir mit Bauturbo Kommunal Mut machen und sagen, ihr seid da nicht ohnmächtig und ihr seid da nicht irgendwie jemandem ausgeliefert, sondern ihr könnt da eure Vorstellungen auch durchbringen.
Abschließend, die Klimaziele im Gebäudesektor würden in immer weitere Ferne geraten, konstatiert ihr. Nochmal zusammengefasst, was wären wirksame Gegenstrategien dagegen, dass die Klimaziele im Gebäudesektor in immer weitere Ferne rücken?
Im Moment sieht es so aus, als würden die Klimaziele im Gebäudesektor gerissen werden. Ein Gegensteuern würde auch beinhalten, dass wir Wohnraummanagement verbessern. Das bedeutet, in der Pro Potsdam, das ist das kommunale Wohnungsunternehmen, hat man gesehen, dass eine gezielte Subventionierung hilft. Das bedeutet, wenn Leute sich stark verkleinern, dann kriegen die eine Reduktion auf die Kaltmiete. Und das haben wir mal, oder das wurde hochgerechnet auf ganz Deutschland. Das würde pro Jahr 50.000 Umzüge anregen, wenn man dieses Programm, skalieren würde. Und der Aspekt ist mir ganz wichtig. Also es braucht eine bessere Datengrundlage. Es ist eben nicht klar, wie viele Vier-Zimmer-Wohnungen nur von einer Person bewohnt werden. Das bedeutet, wir haben gar nicht die Möglichkeit, dass die Städte und dass die Dörfer und Gemeinden zielgerichtet auf Haushalte zugehen und denen Angebote machen. Und uns Umweltverbänden geht es überhaupt nicht darum, da irgendwie du musst jetzt da wohnen und du musst da wohnen, aufzuoktroyieren, sondern es geht vielmehr um die Frage, wenn du die Daten hast, wenn zum Beispiel klar ist, hier hat sich gerade ein Haushalt stark verkleinert und vielleicht ein ehemaliger vierköpfiger Haushalt ist jetzt nur noch ein einköpfiger Haushalt, aber das ist immer noch die gleiche Wohnung, dann ergeben sich ganz, ganz viele Fragen, weil oft ist dann auch die Person, die da noch alleine übrig ist, gar nicht so 100% zufrieden mit der Wohnsituation. Und hier brauchen wir eine Verzahnung zwischen Stadtplanung und Wohnraummanagement, weil alle Wohnungseinheiten, die in der Stadt hinzukommen, die müssen eigentlich erstmal reserviert sein für diesen Personenkreis, den ich gerade geschildert habe, wo sich eben die Konstellation stark verändert hat. Nur dafür braucht es eine effektive und individualisierte Ansprache. Und wenn ich diese Ansprache mache, dann hat die Person immer noch die Wahlfreiheit. Die kann sich dann auf das Angebot einlassen, wenn es eine attraktive Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung ist, die barrierefrei ist, die vielleicht sogar noch in Nähe des eigenen angestammten Quartiers ist, zu einem bezahlbaren Preis, dann ist es, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute eine gangbare Option. Wie gesagt, keine Pflicht, aber eine gangbare Option. Und das wäre eine Möglichkeit, diese Zirkularität auf dem Wohnungsmarkt wieder in Gang zu bringen, weil das ist ein Element, das im Moment total fehlt.
Verbreiten falscher Nachrichten, um Panik zu erzeugen. Präsidentenbeleidigung, Spionage. Das gehört zu den Vorwürfen, mit denen unabhängige JournalistInnen in der Türkei bedroht werden. Die Inhaftierung von İsmail Arı von der linken Zeitung Bir Gün war Anlass für ein Gespräch mit der Pressereferentin der Reporter ohne Grenzen, Katharina Weiß, über den Zustand der Pressefreiheit in der Türkei.
Es wurden in letzter Zeit mindestens 2 Journalistenkollegen in der Türkei verhaftet, also nicht nur festgenommen, sondern tatsächlich in Untersuchungshaft genommen. İsmail Arı und Alican Uluda. Kannst du ein bisschen erzählen, wie im Moment die Situation ist von Journalisten in der Türkei?
Na, also wir beobachten ja eigentlich schon seit 2015, 16, dass die Situation für den Journalismus in der Türkei eine Situation der de facto abgeschafften Pressefreiheit sozusagen ist. Von den Versuchen, die einzuschüchtern, zum Schweigen zu bringen und natürlich auch Einschüchterungsklagen und juristische Verfolgung bis hin zu auch Bedrohung durch Schlägertrupps haben wir da in den letzten, man kann schon sagen, 10 Jahren ja wirklich wahnsinnig viel mitbekommen. Und das ist jetzt einfach der neueste Fall. İsmail Arı, von dem du gerade gesprochen hast, arbeitet für die oppositionelle Tageszeitung Bir Gün und wurde jetzt am 21. März in Untersuchungshaft genommen. Der Vorwurf, er habe eben irreführende Informationen verbreitet. Und wir von Reporter ohne Grenzen verurteilen natürlich diesen inakzeptablen Missbrauch des türkischen Antidesinformationsgesetzes. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass dieses Gesetz dafür missbraucht wird, Journalisten zum Schweigen zu bringen.
Mhm. Gibt es weitere Fälle?
Also es gibt aktuell mehrere Journalisten, die unter juristischer Einschüchterung leiden oder sogar inhaftiert sind. Alican Uludag hast du ja gerade schon erwähnt. Der ist seit Ende 2025 bereits inhaftiert. Er ist Chefredakteur des oppositionellen Fernsehsenders Tele 1. Und dieses Mal hat sie ihn angeblich wegen politischer Spionage erwischt. Da drohen ihm jetzt bis zu 20 Jahre Gefängnis. Ne, besonders alarmierend, die türkische Justiz verfolgt ihn eigentlich bereits zum 4. Mal in nur 5 Jahren. Und erst kürzlich hatte das Verfassungsgericht bestätigt, dass eine frühere Inhaftierung rechtswidrig war und eigentlich seine Grundrechte verletzt wurden. Trotzdem wurde er jetzt wenige Monate später wieder festgenommen. Parallel dazu wurde sein Sender unter staatliche Kontrolle gestellt und zahlreiche Mitarbeiter haben aus Protest gekündigt. Sein Fall steht wirklich sehr exemplarisch für das System, in dem kritische Stimmen mit juristischen Mitteln zum Schweigen gebracht werden. Und er hat jetzt in den letzten Jahrzehnten sich wirklich mit sehr vielen haltlosen Vorwürfen konfrontiert gesehen, von Terrorpropaganda über Beleidigung des Präsidenten bis hin jetzt eben zur Spionage. Da sieht man exemplarisch diesen endlosen Kreislauf aus Festnahmen, Prozessen und Einschüchterungen.
Gibt es da vielleicht auch einen Zusammenhang mit dem Prozessen gegen Oppositionelle, also die CHP, die Cumhuriyet Halk Partisi, die sozialdemokratische republikanische Partei, deren Bürgermeister landen ja alle im Gefängnis?
Genau, also natürlich gibt es immer, wenn es eine Welle von aufstrebenden Oppositionspolitikern gibt, die quasi Erdogan gefährlich werden können, auch sozusagen eine Gegenreaktion des Apparats. Laut Human Rights Watch richtet sich das Vorgehen der Regierung verstärkt gegen die Opposition, insbesondere eben auch gegen die CHP. Und dass İmamoğlu, einer der wichtigsten politischen Gegner, inhaftiert wurde und auch sein Umfeld, einschließlich Anwältinnen, ins Visier der Justiz geraten, hat natürlich was damit zu tun. Oder hängt auch damit zusammen, dass es eben viel Berichterstattung über ihn gab und auf der anderen Seite parallel dazu wird eben auch die Berichterstattung über diese Vorgänge eingeschränkt und sanktioniert. Das heißt, Medien, die eben Proteste oder oppositionelle Positionen sichtbar machen, werden reguliert und bestraft und das legt nun mal nahe, dass die Medienkontrolle und das politische Vorgehen gegen die Opposition eng miteinander verzahnt sind.
So, aus früheren Zeiten kenne ich dann, dass da auch Europa oder auch die Bundesregierung dann immer mal wieder sachte angeklopft hat in Ankara und gesagt, so sollte es eigentlich nicht gehen mit der Pressefreiheit und so. Ist da noch irgendwas im Gange?
Also wir sind ja natürlich nicht dazu eingeladen, wenn Herr Merz und Herr Erdogan miteinander sprechen. Natürlich gibt es Gespräche Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und anderen Menschenrechtsorganisationen auch mit der aktuellen Bundesregierung. Ob wir da wirklich durchdringen und ob gerade in diesen weltpolitisch schwierigen Zeiten, wo es so viele drängende Themen gibt, das Thema Menschenrechte in der Türkei wirklich als Verhandlungsmasse mit dem Regime Erdogan benutzt wird, da können wir, glaube ich, alle unser eigenes Bild machen.
Ja, man kann da bewundern, dass Leute den Job kritischer Journalismus in der Türkei überhaupt noch machen unter diesen Bedingungen. Was kann man denn tun für Kolleginnen, die von Repressionen in der Türkei betroffen sind?
Wir jetzt in dem Sinne als Deutsche, wenn man normaler Zivilist ist, natürlich verhältnismäßig wenig. Also es gibt immer die Möglichkeit, an Organisationen zu spenden, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Neben Reporter ohne Grenzen natürlich auch einfach Medien, Exilmedien und sowas. Auf der anderen Seite hilft jeder Klick, ne? Also es geht ja auch darum, dass man, wenn man merkt, es ploppt was auf zu diesem Thema, einfach draufklickt und dadurch bekommt das Ganze mehr Sichtbarkeit. Man kann es an Freunde und Familie schenken, denn in dem großen Kampf um algorithmische Favorisierung sind es eben solche Themen, die seit Jahrzehnten andauern, wie die Pressefreiheit der Türkei, die dann oft überhaupt nicht mehr stark ausgespielt werden. Und das kann sehr helfen.
Radio Dreieckland war beim ersten Prozesstag in Düsseldorf, wo vor dem Oberlandesgericht gegen 6 AntifaschistInnen seit über 2 Monaten öffentlich verhandelt wird. Jetzt war RDL wieder im Gerichtssaal und wir berichten über 2 Prozesstage und hören, wie eine Mutter sowie ein Vater den Zustand der Angeklagten sowie das bisherige Verfahren einschätzen.
Es ist Ende März, als im Düsseldorfer Antifa-Prozess der 16. und der 17. Prozesstag stattfinden. An beiden Tagen sind jeweils zwischen 30 und 40 solidarische BesucherInnen im Zuschauerinnenbereich. Die 6 Angeklagten sollen in Budapest Neonazis angegriffen und geschlagen haben. 4 junge Frauen und 2 Männer im Alter von 22 bis 24 Jahren stehen seit Mitte Januar im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf vor Gericht. Der Generalbundesanwalt stuft die Organisation Antifa Ost, der sie angehören sollen, als sogenannte kriminelle Vereinigung ein. In Budapest seien verschiedene Personen mit Faustschlägen, Schlagstöcken und einem Hammer angegriffen worden. Aber auch in Deutschland sei es zu Angriffen auf Neonazis gekommen, darunter in Erfurt. Und so wird an den beiden Prozesstagen, die Radio Dreieckland nun besuchte, zu einem Vorfall in Erfurt und zu einem ebensolchen in Budapest verhandelt. In Erfurt sollen 2 stadtbekannte Nazis angegriffen worden sein, darunter auch Florian Rasbach, eine Führungsfigur der Partei Neue Stärke in Erfurt. Diese selbsternannte Partei ist ideologisch dem neonazistischen Spektrum zuzuordnen und vertritt einen völkischen Nationalismus, der auf einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft sowie klar rassistischen und ausgrenzenden Positionen basiert. Er und sein Kompagnon sollen im Februar vor 3 Jahren von Vermummten angegriffen und geschlagen worden sein, angeblich mit Hammer- und Teleskopschlagstöcken. Am 16. Prozesstag wird erst ein Kriminalbeamter aus Thüringen vernommen. Er soll sich dazu äußern, wie denn die Lichtbildmappen zustande gekommen waren, die dann Menschen vorgelegt wurden, die den Angriff beobachtet hatten. Das war deshalb interessant, weil sich beispielsweise in der Lichtbildmappe ein altes Foto einer der Angeklagten findet. Dasselbe Foto hatte allerdings auch die Bildzeitung gedruckt und zeigte die Angeklagte, als sie 15 Jahre jung war. Aber keines der Vergleichsbilder der Polizei zeigte auch nur eine einzige annähernd gleich junge Person. Die Vernehmung des 47-jährigen Polizeibeamten ergab dann noch, dass es ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt gebe, vermutlich gegen jemanden in der Polizei, denn vor 2 Jahren gerieten Polizeiinterne an die Presse. Diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung von Dienstgeheimnissen eingeleitet. Nachmittags folgt dann der Auftritt des Neonazis aus Erfurt. In einem gelben T-Shirt mit dem Aufdruck »Der Mythos lebt« erscheint er mit seinem Anwalt an seiner Seite. Er schildert die Attacke aus seiner Sicht. Er sei auf den Kopf geschlagen worden, zu Boden gegangen und hätte Pfefferspray abbekommen. Auf nachdrückliche Fragen der Verteidigung räumt er ein, sich aktiv in Führungsverantwortung in der neonazistischen Partei Neue Stärke betätigt zu haben. Zudem sei er einschlägig wegen Körperverletzung sowie Zeigens von verfassungswidrigen Symbolen vorbestraft. Am nächsten Verhandlungstag kommen dann 3 Zeuginnen aus Polen zu Wort. Sie sollen am 9. Februar 2023 in Budapest am Tag der Ehre von Antifaschistinnen angegriffen worden sein. Beim Tag der Ehre versammeln sich seit den späten 1990er Jahren alljährlich hunderte rechtsextreme Gruppen aus ganz Europa in Budapest, um den gescheiterten Ausbruchsversuch deutscher Wehrmacht und Waffen-SS-Truppen von 1945 zu verklären. Die drei werden per Video zugeschaltet und stehen in einem polnischen Gerichtssaal. Alle drei hatten sich geweigert, nach Deutschland zu kommen. Sie schildern übereinstimmend, wie sie angegriffen worden seien. Eigentlich seien sie völlig harmlose Touristinnen. Sie seien eben nur zufällig am Tag der Ehre in Budapest gewesen. Und sie hätten auch erst anschließend durch die Presseberichterstattung erfahren, was es damit in Budapest auf sich habe. Eine der VerteidigerInnen hält einem Zeugen ein Foto vor. Darauf sind er und seine Frau neben einem Banner der Allpolnischen Jugend zu sehen. Die Allpolnische Jugend, eine rechtskatholische Vereinigung, die beispielsweise Homosexualität nicht nur strikt ablehnt, sondern Homosexuelle beschimpft. Zudem hatten Recherchen von Antifa-Gruppen ergeben, dass alle drei Zeuginnen der extrem rechten polnischen Partei Ruch Narodowy, zu Deutsch Nationale Bewegung, nahestehen. Schließlich werden die drei Zeuginnen unvereidigt entlassen. Erst Mitte April wird der Prozess in Düsseldorf weitergehen. Bevor die sechs jungen Antifaschistinnen in ihre Gefängnisse zurückgebracht werden, schließt der vorsitzende Richter die Sitzung mit dem Hinweis, er wünsche eine gute Osterzeit. Alle sechs Angeklagten in diesem Verfahren sitzen übrigens mittlerweile seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Wie es ihnen ergeht, dazu hören wir erst einen Vater einer der Angeklagten.
Ich habe den Eindruck, dass es den Kindern trotz aller Widrigkeiten in der Haft eigentlich ganz gut geht und dass die ziemlich stabil sind. Wir haben allerdings auch viel über das deutsche Strafvollzugssystem gelernt, dass da sehr viel Ungleichheit und fragwürdige Zustände herrschen. Aber das gilt ja nicht nur für unsere Kinder, sondern für alle Gefangenen insgesamt.
Eine Mutter einer der Angeklagten ergänzt.
Das ist auch mein Eindruck, dass die... Also was mein Kind betrifft, den Fall, dass es recht stabil ist. Und für mich ist es klar, dass es diese sehr geschlossene Welt einfach sehr viel Ungerechtigkeit verbirgt, was die Haftanstalten angeht.
Zu dem Prozess selbst sagte der eben schon zu Wort gekommene Vater abschließend auf Frage von Radio Dreieckland.
Es war heute einer der spannenderen und ergiebigeren Prozesstage. Es waren ja auch viele Prozesstage mit viel Leerlauf dabei. Aber ich habe nach wie vor den Eindruck, dass der Senat um eine sehr vorurteilsfreie und rechtsstaatliche Prozessführung interessiert ist und das ganz gut durchzieht.
Am Dienstag dieser Woche tagte der Freiburger Gemeinderat. Ihr habt vielleicht zum Beispiel im letzten Info schon eine kurze Zusammenfassung der Themen gehört. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher mit unserem Gemeinderatskorrespondenten Michael gesprochen. Zuerst haben wir Michael gefragt, ob die Sitzung schon vom OB-Wahlkampf gekennzeichnet war.
Auf jeden Fall ist der Gemeinderat weniger beschäftigt mit sogenannten, nicht öffentlichen Sitzungen. Es ist fast alles findet jetzt auf offener Bühne so ein bisschen statt. Sei es die Nichtrügung eines volksverhetzenden Kommentars des AfD-Kandidaten in diesem OB-Wahlkampf bei der vorherigen Sitzung, wie auch bei den jetzigen Sitzungen, wenn es darum geht, dass bestimmte Sachen profiliert nach vorne getragen werden. So waren allein 6 Aufsetzungsanträge an die Verwaltung, konnte sich der Rat profilieren, um im Gegenzug dann dem Oberbürgermeister entgegenzukommen, der ein 27-Millionen-Euro-Paket der Vergabe der Beleuchtung auf 15 Jahre der Stadt am Gemeinderat vorbei in Eigenregie getätigt hatte. Keine Debatte, nichts dazu gesagt. Der Oberbürgermeister konnte sich dort dankbar zeigen, indem er 6 Aufsetzungsanträge dann mit Terminen versah in seiner Anmoderation.
Aufgesetzt wurde ein Antrag für die Einrichtung von Räumlichkeiten für die Quartiersarbeit im Schildacker ECA-Siedlung, die eine Stadt für alle Fraktion hat sich hauptsächlich in der Vergangenheit für den Ausbau der Quartiersarbeit eingesetzt. Es wurde ein Antrag zum Kulturraumkonzept angenommen, auch zur Verpackungssteuer, über die ja viel debattiert wird. wo man vielleicht schon auch debattieren muss nochmal über zumindest die genaue Ausgestaltung der Steuer, die ja doch teilweise den
diskutiert Döner, wurde da jetzt nicht. Döner das Einzige war die beteuert. Begründung. Man hatte sich sogar abgesprochen, offensichtlich im Ältestenrat, dass man keine Begründung und keine Gegenrede dazu halten werde beim Thema Verpackungssteuer, sondern nur die Begründung von Stadtrat Mohlberg zu dieser Quartiersarbeit im Schildacker sollte über den Weg gehen. Gleichzeitig wurde in diesem Mobilitätsplan, zwei Anträge auf eine Schnellbuslinie am Westrand und die Finanzierung der Klimamobilitätswende, der von den Grünen initiiert gewesen ist und nochmal den Fokus auf den Mobilitätspass gesetzt hat, wurden also praktisch als Aufsetzungsanträge auf den Weg gebracht. Aber, und da waren die Kontroversen dann in diesen Gemeinderatssitzung ganz unterschiedlich bewertet. Zum Beispiel die CDU wollte dann auf keinen Fall den Klimamobilitätspass jetzt, sei es durch eine Einwohnerabgabe. Es war ja verhindert worden, dass das als Arbeitgeberabgabe gemacht wird durch die Landes-CDU in den Koalitionsgesprächen und den dann folgenden Gesetzen. Jetzt soll auch diese Einwohner oder die Kfz-Inhabenden belastenden Abgaben auch nicht kommen. Also das wurde schon deutlich gemacht vom neuen Stadtrat, der für Frau Jenkner nachgerückt ist, Fusco, dass da heftiger Widerstand seitens der CDU kommen wird. Und da ist die Front der Ablehner dann auch klar. CDU, Freie Wähler, FDP und die Nazis.
Um das ein bisschen zu verdeutlichen, dieser Klimamobilitätspass, der würde die Möglichkeit beinhalten, dass es zum Beispiel eine Abgabe gibt, die Personen zahlen müssen, die ein Kfz in Freiburg angemeldet haben, die dann aber zum Beispiel ein Mobilitätsguthaben bekommen könnten für diese Abgabe und dann wieder
ÖPNV-Verkehr oder D-Ticket verbilligt beziehen oder sonst was alles, was möglich wäre. Ja? Oder das ist, ja, wenn du D-Ticket hast, hast du ja auch gleichzeitig den Anspruch auf Fahrradnutzung und so weiter. Also, oder Carsharing kannst du auch, also das wäre ja ein Modell, was man so machen könnte. Entweder als Einwohnerabgabe oder eben als Frage der nur Kfz-Besitzenden. Und da ist klar, da ist die Front dann relativ klar, dann auf keinen Fall Kfz-Besitzende. 40% der Haushalte verfügen über einen Pkw in Freiburg, 60% nicht. Also wollen wir es lieber, dann würde das natürlich höher sein, was da zu zahlen wäre. Nun gut, also das sind so die Feinheiten, die sich in den nächsten Jahren abzeichnen. Und so wie das bis jetzt gelaufen ist, ist ja der Verkehrssektor, aber auch der Gebäudesektor, was die klimaschädlichen Emissionen angeht, überragend drin vorhanden in allen Dingen. Hatten wir uns ja auch letzte Woche nochmal zusammen mit VCD nochmal unterhalten und du hast ja auch jetzt beim Verkehrskandidatengespräch über diese sogenannte ausbleibende Verkehrswende dich wohl ausgetauscht.
Aufgesetzt wurde dann auch zum Beispiel noch, ich denke, wir werden da auch nochmal drüber berichten, ein Antrag zum Gedenken an die Verfolgung von Sintesa und Romnia. Wäre ja schön, wenn dort ein bisschen was für ein würdigeres Gedenken, das vielleicht auch politische Auswirkungen dann hat, geschieht. Ja, vielleicht, um das nochmal auch zu sagen, du hast es vorhin angesprochen, da gab es überall keine Debatte und keine Debatte gab es auch über den Punkt, einfach nur als Info wurde zur Kenntnis genommen, so wie ich das jetzt verstanden habe, dass die Stadtbeleuchtung, der Vertrag jetzt an die Badenova ging. Du hast da schon eine Meldung auf unserer Webseite publiziert. Vielleicht muss man ein bisschen auch sagen, warum das Ganze dir besonders aufgestoßen ist. Ist vielleicht auch der zeitliche Ablauf von der Information über diese Verträge, die nämlich dann schon bevor die...
Das war der Clou noch oben drauf. Das war das i-Pünktchen, ja. Also das heißt, die Verträge waren abgeschlossen und in Kraft und dann wurde das erstmalig im Haupt- und Finanzausschuss. Aber der entscheidende Punkt ist, diese Verträge haben ein Volumen von 27 Millionen. Wenn man sich die Wertgrenzen in der Hauptsatzung anguckt, gehört das unter die Entscheidungsbefugnis des Gemeinderates. 27 Millionen setzen sich zusammen aus den Fixum, das gezahlt wird an die Badenova für die Betreibung der Anlagen auf 15 Jahre, so lange geht der Vertrag, also bis 40, und aus der Vorfestlegung für den nächsten Doppelhaushalt, ja bei drei Doppelhaushalte glaube ich sogar, wo es darum geht, dass die Badenova einen Investitionszuschuss aus dem Klimaschutzfonds bekommt von jährlich 2 Millionen und dann wird auch dieses Entgelt, was hinten dran kommt, zweckgebunden nochmal 200.000 pro Jahr über die ganze Laufzeit auch noch haben, aufgesattelt werden. Der OB verkauft das als, ja, ist ja jetzt 300.000 Euro billiger als vorher, ja, und wenn man aber sich das Gesamtvolumen genau anguckt, dann ist das eine Entscheidung, wo der Gemeinderat erstens nach Hauptsatzung hätte entscheiden müssen. Das Schweigen des Rates, der Selbstentmächtigung ist das gleiche wie bei damals beim Bautorbau auch, dass sie im Prinzip die Kompetenz in die Verwaltung hinein verlagern. Und das Zweite ist, dass natürlich die Ausgestaltung dessen, was wird denn mit auf 3 Jahre jeweils 2 Millionen gemacht, ja, was wird dafür in der Beleuchtung getan? Wird das verpulvert jetzt da oder dort? Also das meiste wird sicherlich in das Dietenbach, den Dietenbach-Stadtball dauerhaft hineinfließen. Aber das sind Sachen, wo ich ein absolutes Unverständnis habe, gegenüber allen Gemeinderatsfraktionen sich sowas aus der Hand nehmen zu lassen.
Also der Gemeinderat, auch die Ausschüsse wurden erst informiert, als die Verträge schon Gültigkeit erlangt haben.
Das ist am 1. März waren die Verträge in Kraft und am, ich glaube, 4. März oder sonst was war die Hauptausschusssitzung, wo nicht mal der Vertrag präsentiert wird. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja? Die Öffentlichkeit kennt diesen Vertrag nicht. Sie kennt nicht die Ausschreibung. Sie kennt nicht die Bewertungskriterien, weshalb die Badenova wieder zum Zuge gekommen ist, etc. etc. Das heißt, das sind Vorgänge, die sind eine Untergrabung der kommunalen Demokratie. Und die Räte haben zu funktionieren im Interesse von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Und da sind öffentliche Auseinandersetzungen und auch Teilhabe an diesen, zumindest sie müssen eine Teilhabe an diesen Punkten haben. Und dass sie das nicht wahrgenommen haben, wirft ein schlechtes Licht auf sie, muss ich ganz, ganz total sagen, für die gesamten Räte.
Jetzt würden vielleicht manche sagen, ja, die Beleuchtung in Freiburg, lasst es doch das Freiburger Energieunternehmen machen. Wo liegt das Problem, dass da jetzt die Stadtverwaltung das möglichst rasch einfach mit der Badenova regelt?
Ja, wir sehen das ja. Dieser Klimaschutzfonds, der ja gespeist wird aus der sogenannten Konzessionsabgabe, die nach vertraglich verpflichtet ist, fließt wieder zurück an die Badenova immer wieder, ja. Und wir sehen unsinnige Projekte wie den sogenannten Energietunnel, wo eine weitere Untergrabung jetzt im Stühlinger stattfindet, wo die Wärmeleitung ist. Es wird nicht geguckt, wie ist die Wärmeleitung vom Uniheizkraftwerk und wie ist das koppelbar eigentlich oder ist das nicht dort schon vorhanden und können wir da nicht unsere Wärmeströme machen? Nein, es wird im Eigentum der Badenova wieder noch eine zusätzliche Wärmetrasse unter den Eisenbahngleisen gemacht. Und so wird dieser Klimaschutzfonds dafür benutzt, dass die Badenova ihre eigenen Investitionsmaßnahmen voranbringen kann in ihrem Eigentum. Die Stadt ist nur zu einem Drittel beteiligt. Badenova ist der größte Grasverteiler in Baden-Württemberg und wird über die Fernwärmeversorgung 3/4 Fossilgas hier bis zum Jahre 34 sicher einspeisen. Und das muss jeder wissen, der sich jetzt an Fernwärme anschließt.
immerhin, wenn er von Öl oder von Gas kommt, ist es, ja, dann ist es irgendwo. Aber das muss jeder wissen, dass er damit den Fossilismus und die Abhängigkeit von Gas weiter erhöhen wird. Und das ist der Kurs der Gas-Badenova, abgesehen von den Verkehrsbelästigungen, die dieses Aufreißen der Straßen andauernd erfordert. Und die Frage, dass dort dann auch noch polyaromatische Kohlenwasserstoffe aufgeschüttet werden und die Badenova sich wochenlang nicht darum kümmert. Also das findet ja überall auch statt, wo das aufgerissen wird, die alten Straßen.
Mangelnden Arbeitsschutz, über den wir berichtet haben, bei dem Aufreißen der alten teerhaltigen Straßen. Heißt abschließend vielleicht, du würdest dir für die Zukunft deutlich mehr Kontrolle des Gemeinderats auch von der Badenova wünschen und mehr Kontrolle auch, was jetzt die Gelder aus dem Klimaschutzfonds angeht, wie diese dann verwendet werden.
Ja, wenn man das vorweg schon beschließen lässt, also weil man an einem Vertrag nicht ist, 6 Millionen schon ausgibt über 3 Jahre, dann gibt es da nichts mehr zu kontrollieren. Ja, also was soll das? Also das sind so Sachen, die sind... Die gehen nicht, Punkt, unter demokratischen Gesichtspunkten. Das ist eine primär demokratiepolitische Frage. So höhlt man kommunale Demokratie aus.
Ja, und zum Abschluss dieses Infomagazins gibt's die queerfeministischen Nachrichten, die erst ausgestrahlt wurden im Morgenradio am 25. März.
Für mehr Frauenhäuser. Ihr erinnert euch an die höchst problematischen Aussagen des Kanzlers zum Stadtbild. Das Kollektiv Radikale Töchter warf ihm Rassismus und eine Instrumentalisierung von Töchtern vor. Das hat unter anderem mit dem Titel Echter Gewaltschutz ist jetzt. Eine Petition wurde gestartet. 2024 wurden mehr als 250.000 Menschen in Deutschland Opfer von häuslicher Gewalt, heißt es dort in der Petition. Und 3 von 4 Betroffenen sind Flinterpersonen. Das sind keine Einzelfälle, sondern strukturelles Versagen. Das Bundesjustizministerium hat sich im Gesetzentwurf zum Gewaltschutz am spanischen Modell orientiert und sieht nun die Einführung der elektronischen Fußfessel vor. Doch Überwachung allein reicht sicher nicht aus. In Spanien funktioniert das nur, weil es ein Teil einer umfassenden Gewaltschutzinfrastruktur ist. Schnelle Hilfe, sichere Unterbringung, verlässliche Anlaufstellen, klare Abläufe, konsequentes Hochrisikomanagement. Das ist alles Teil des spanischen Modells. Und eine Fußfessel ohne dieses Netz ist nur Symbolpolitik. Und Symbolpolitik rettet kein Leben, so heißt es in der Petition. Deshalb fordert das Kollektiv sichere und langfristige Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen, systematische Täterarbeit, verbindliche Gefährdungsanalysen und ein gut abgestimmtes Hochrisikomanagement. Bessere Schulung und Sensibilisierung bei Polizei, Justiz und Behörden, damit Gewaltschutz ernst genommen wird und Betroffene schnell die richtige Hilfe bekommen. Dadurch können besonders gefährdete Personen früh erkannt und besser geschützt werden. Im Übrigen droht Casey Leonard und alle radikalen Töchter derzeit die Entziehung der Finanzierung durch das CSU geführte Innenministerium. Mutmaßlich steht die Absage im Zusammenhang mit Kritik an Kanzler Merz. Arne Semstrott, der von fragdenstaat.de schreibt, die Bundeszentrale für politische Bildung wollte im Januar die Mutmuskel-Workshops der Organisation Radikalen Töchter mit rund 300.000 Euro weiter fördern. Es hatte die Demokratie Projekte bereits in den Vorjahren finanziert. Doch Monate nach einer vorläufigen Zusage interveniert plötzlich das Innenministerium von Alexander Dobrindt, CSU, und stoppt die Förderung im letzten Moment, ohne jegliche Begründung. Nach Semstrocks Beurteilung hatte das Kollektiv um Casey Leonard gute Chancen, erfolgreich eine Klage bezüglich der Absage zu führen.
Persönlichkeitsrechte gelten uneingeschränkt auch für SexarbeiterInnen. Einen, Zitat, fulminanten Sieg vor einem Schweizer Gericht vermeldet der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V. Die Sexarbeiterin, Kolumnistin und Autorin Salome Baltus wehrte sich demnach erfolgreich gegen eine Zeitung, nachdem ein Journalist sich unter falscher Identität als Kunde ausgegeben und ohne ihr Einverständnis über das Treffen berichtet hatte. Das Verfahren hatte sich über 6 Jahre hingezogen, bis Ende 2025 das Urteil zu ihren Gunsten fiel. Er habe sie eindeutig hintergangen, indem er sie, Zitat, unter falschen Angaben gebucht, seine Identität als Journalist und seinen journalistischen Auftrag nicht offengelegt und dann auch ohne ihr Wissen, ohne ihre Zustimmung über seine Eindrücke in der Zeitung berichtet und ein Porträt erstellt habe. Und sich später auch noch lustig darüber gemacht habe, indem er ihr schrieb, sie solle nicht böse darüber sein. Das Gericht stellt klar, die Zeitung müsse, Zitat, den besagten Artikel auf ihrer Internetseite löschen, auf der Titelseite und online die Gerichtsentscheidung veröffentlichen und den Gewinn benennen, den sie mit dem Artikel erzielt habe. Damit hat Salome Baltus einen einklagbaren Anspruch auf Herausgabe des Gewinns, was wohl einmalig ist und damit einen neuen Standard festlegen sollte, neben dem Anspruch auf Entschädigung. Wir gratulieren Salome Baltus, heißt es in der Pressemitteilung vom BSD, vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, für diesen langen, kostspieligen und mutigen Weg. Sie hat für uns alle dieses Urteil erstritten. SexarbeiterInnen haben die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Zitat, bravo Salome. Zitat Ende.
Und noch ein Buchtipp, was in der Medizin anders wäre, wenn Männer Kinder gebären würden. In Sachen geschlechtsspezifische Medizin gibt es noch viel zu tun, sagt Gynäkologin, Biologin und Forscherin Dorothy Biener. Es müsse viel getan werden, um bestimmte Frauenerkrankungen besser zu verstehen und die schlichtweg eine viel kleinere Lobby haben. Biener hat letztes Jahr ihr Buch Wir Superheldinnen herausgebracht und konstatiert im Interview mit GMX, wenn Männer Kinder gebären würden, wären beispielsweise alle Probleme bezüglich der Versorgung mit Schmerzmitteln unter der Geburt geklärt. Stattdessen durchleben Frauen im Kreißsaal häufig Situationen, die ich aus medizinischen Perspektiven inadäquat finde, als inadäquat behandelt bezeichnen würde, sagt sie. Des Weiteren sagt sie Sätze wie, diese Schmerzen gehören zum Frausein dazu und müssen ausgehalten werden, sollten aus dem Geschlechts- und gesellschaftsspezifischen Mindset verschwinden. Der Titel des Buches soll weiblich gelesene und Flinterpersonen daran erinnern, wie stark ihr Körper ist. Wir Frauen neigen häufig dazu, unsere Größe, Maße, Haarfarbe und viele weitere Körpermerkmale so sehr zu hinterfragen, dass wir dabei völlig vergessen, wie fantastisch unsere Körper eigentlich sind, so Biener. Und weiter, ich glaube, unser Körperbild hat viel mit unserer Erziehung und Sozialisation zu tun. Kleine Kinder haben etwa ein absolutes Urvertrauen in ihren Körper. Doch genau dieses Urvertrauen scheint Mädchen und Frauen im Laufe der Jahre abhanden gekommen zu sein. Anders als bei Jungen und Männern. Denn ein weiblicher Körper wird schnell von der Gesellschaft beurteilt und bewertet. Das macht natürlich etwas mit den Betroffenen. Biener räumt in ihrem Buch auf mit den Mythen und rund um vaginalen Orgasmus. Denn perfekten Körper und Zellulite-Cremes. Sie plädiert für einen Austausch des gelebten Wissens von Menschen mit Uterus allen Alters und steht ein für eine Enttabuisierung von Menopause, Menstruation, Inkontinenz, Schwangerschaftsverlusten und Älterwerden. Zweifel am eigenen Körper können und sollen wir mit dem Auffüllen von Wissenslücken überwinden. Das Buch ist im Pinguin Verlag und erschienen und hat 368 Seiten und kostet 18 Euro.
PsychotherapeutInnen gegen geplante Honorarkürzungen auf die Straße. Viele Menschen warten viel zu lange auf einen Therapieplatz. Statt den Zugang zu verbessern, drohen gleich 2 Verschlechterungen auf einmal. CDU und SPD schreiben in ihrem Koalitionspapier nämlich, Zitat, dass ein verpflichtendes Primär Arztsystem über Haus- und Kinderärztinnen das bisherige System des überweisungsfreien Zugangs zu Fachärztinnen ersetzen soll. Zitat Ende. Außerdem beschlossen die gesetzlichen Krankenkassen am 11. März Honorarkürzungen um 4,5% für PsychotherapeutInnen gegen die Stimmen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Heute am 25. März, am Mittwoch, gehen PsychotherapeutInnen in Würzburg dagegen auf die Straße. In München, Hannover gab es in den vergangenen Wochen und Tagen schon Demonstrationen mit hunderten Menschen auf den Straßen. Und die KBV hat unterdessen angekündigt, gegen die Honorarkürzung Klage beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg einzureichen. Am Samstag soll es außerdem einen bundesweiten Aktionstag geben. Die geplanten Einschnitte stoßen auf völliges Unverständnis bei Fachleuten. Heike Peper, Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hamburg etwa, sagte dem NDR, Zitat, die psychischen Belastungen nehmen zu und damit auch der Bedarf nach professioneller Hilfe. Zitat Ende. Die Versorgung werde mit den geplanten Honorarkürzungen schlechter, so Peper im Interview mit dem NDR-Fernsehen. Der Halt des Direktzugangs zur Psychotherapie, also ohne Überweisung, sei zwar klar in der politischen Debatte angekommen, aber die entscheidende Frage sei noch immer nicht beantwortet. Deswegen startete die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Tanja Gosch eine Petition, die ihr mitzeichnen könnt. Das verlinken wir dann auf unserer Website.
Mit den queerfeministischen Nachrichten geht das Infomagazin am 27. März 2026 bei Radio Dreieckland zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.